Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wieder einmal steht ein kleiner Einschnitt bevor, denn in den letzten Wochen haben wir uns gemeinsam die 16 Kapitel des Markus-Evangeliums angeschaut. Jetzt kehren wir wieder ins Alte Testament zurück. Auf dem Programm steht nun für einige Zeit das dritte Buch Mose. Da es sich gewissermaßen um die Fortsetzung des zweiten Mosebuches handelt, hier ein ganz kurzer Rückblick. Das zweite Buch Mose begann mit einem Bericht über die schwere Situation des Volkes Israel in Ägypten. Rund 400 Jahre zuvor hatten die Israeliten das Land Kanaan wegen einer Hungersnot verlassen. Mit gerade einmal 70 Leuten kamen sie nach Ägypten und wurden vom damaligen Pharao freundlich aufgenommen. Was unter anderem auch daran lag, dass Jakobs Sohn Josef in Ägypten Karriere gemacht hatte und zum Stellvertreter des Pharaos aufgestiegen war. Im Lauf der Zeit wuchs das kleine Häufchen der Israeliten zu einem stattlichen Volk heran. Manche Ägypter fingen an, sie sogar als Bedrohung zu empfinden. Andererseits kamen nachfolgende Pharaonen auf die Idee, die Arbeitskraft der Israeliten für sich auszunutzen. Mit der Zeit wurden die Israeliten immer mehr unterdrückt, so dass sie schließlich regelrecht Sklavenarbeit leisten mussten. Eines Tages berief Gott Mose zum Anführer der Israeliten. Er sollte den damals herrschenden Pharao dazu auffordern, die Israeliten zurück nach Kanaan ziehen zu lassen. Dazu kam es jedoch erst, nachdem Gott 10 schwere Plagen über die Ägypter geschickt hatte. Die Rückkehr der Israeliten nach Kanaan erfolgte nicht auf dem direkten Weg an der Mittelmeerküste entlang, sondern Gott führte sie einen Umweg durch die Wüste. Am Berg Sinai offenbarte er sich auf besondere Weise dem Volk und schloss einen Bund mit den Israeliten. Gott übergab Mose die 10 Gebote sowie ein umfangreiches Werk mit Gesetzen und Ordnungen, die das alltägliche Miteinander und die Beziehung zu Gott regeln sollten. Unter anderem sollten die Israeliten die sogenannte Stiftshütte errichten, ein prachtvoll ausgestattetes, transportables Zeltheiligtum. Am Ende des zweiten Mosebuches wurde schließlich geschildert, wie die Stiftshütte errichtet und eingeweiht wurde und wie Gott dieses von Menschenhand gefertigte Heiligtum zu einem Zelt der Begegnung machte. Gott versprach den Israeliten, dass sich hier Gott und Mensch begegnen sollten. Soweit ein kurzer Rückblick auf das zweite Buch Mose. Und daran schließt sich nun gleich eine Einführung in das dritte Buch Mose an. Als ich mich zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit dem dritten Buch Mose beschäftigt habe, bin ich auf Samuel Henry Kellogg aufmerksam geworden. Er war im 19. Jahrhundert ein bekannter Missionar und Theologe und scheint 2 große Leidenschaften gehabt zu haben. Er war mit daran beteiligt, für die Menschen in Indien eine gute Bibelübersetzung anzufertigen, und er hat ein dickes theologisches Standardwerk zum dritten Buch Mose verfasst. Warum ausgerechnet zum dritten Buch Mose, habe ich mich gefragt. Ganz einfach, weil es für ihn schlichtweg das wichtigste Buch der Bibel war. Diese Einschätzung konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, bis ich eines Tages die mitreißende Predigt eines Mannes hörte, der das dritte Buch Mose ebenfalls als das bedeutendste Buch der Bibel bezeichnete. Meine Neugier war geweckt und ich wagte einen Versuch, von dem ich wirklich nicht wusste, wie er ausgehen würde. Ich kündigte an, dass ich das dritte Buch Mose in einer Sendereihe fürs Radio ausführlich durcharbeiten wolle. Ich muss gestehen, dass ich Bedenken hatte, ob dieses Buch überhaupt für eine allgemeinverständliche Auslegung geeignet wäre. Ich entdeckte jedoch, dass es ein wirklich faszinierendes Buch ist. Und nicht nur das. Ich kann jetzt wirklich sagen, dass auch ich das dritte Buch Mose mittlerweile als eines der wichtigsten Bücher der Bibel betrachte. Wenn es möglich wäre, die Botschaft dieses Buches allen Menschen nahe zu bringen, die sich bemühen, religiös zu sein oder die irgendwelchen Ideologien anhängen, es wäre viel gewonnen. Denn das dritte Buch Mose zeigt, dass der Mensch sich selbst nicht erlösen kann. Weder indem er selbst versucht, religiös zu sein und Gott nahe zu kommen, noch durch irgendwelche Weltverbesserungsideen, die ohne Gott etwas Positives bewirken wollen. Das dritte Buch Mose ist auch unter dem griechisch-lateinischen Namen Leviticus bekannt. Es handelt vor allem davon, wie im alten Israel der Gottesdienst durch Priester gestaltet werden sollte. Der Name Leviticus ist allerdings ein bisschen irreführend, weil die Leviten in diesem Buch kaum vorkommen. Die Leviten waren einfache Priester, die beim Dienst an der Stiftshütte und später beim Tempeldienst hauptsächlich organisatorische Aufgaben übernahmen. Über den Verfasser des dritten Mosebuches findet man in dem Buch selbst keine Angaben. Allerdings gehe ich davon aus, dass die traditionelle jüdische und christliche Überlieferung zutrifft, wonach die fünf Bücher Mose von Mose selbst verfasst wurden. Für diese Auffassung gibt es gute Gründe, denn sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament finden sich viele Zitate aus den fünf Büchern Mose, die ganz selbstverständlich Mose zugeschrieben werden. Trotzdem wurden bereits im Mittelalter Zweifel daran geäußert, dass Mose tatsächlich der Verfasser der fünf Bücher Mose sei. Vielmehr hätte eine ganze Anzahl an Leuten aus verschiedenen Jahrhunderten daran mitgewirkt. Wie gesagt, ich halte Mose für den Verfasser. Er dürfte etwa in den Jahren zwischen 1300 und 1500 vor Christus gelebt haben. Gerade was das dritte Buch Mose betrifft, scheint es mir übrigens durchaus logisch zu sein, Mose als Verfasser anzunehmen. Denn dieses Buch ist offenbar dort entstanden, wo Mose auch die anderen Teile des alttestamentlichen Gesetzes von Gott mitgeteilt bekam, nämlich am Berg Sinai. Sie erinnern sich, das zweite Buch Mose enthielt einen ausführlichen Bericht über den Bau der Stiftshütte, die in allen Details genau so errichtet und ausgestattet wurde, wie Gott es Mose zuvor auf dem Berg Sinai mitgeteilt hatte. Und am Schluss des zweiten Buches Mose war dann davon die Rede gewesen, wie die fertige Stiftshütte eingeweiht und von Gottes Herrlichkeit erfüllt wurde. Das dritte Buch Mose bildet nun die Fortsetzung, denn es enthält Anweisungen und Vorschriften für den Gottesdienst in der Stiftshütte. Das dritte Buch Mose ist gewissermaßen das große Buch vom Gottesdienst, und es beginnt mit den Worten: Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte. Das heißt, Gott spricht nun nicht mehr oben auf dem Berg Sinai mit Mose, sondern er hat sich zum Volk Israel hinunterbegeben in die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ein prachtvoll ausgestattetes Zelt, das als transportables Heiligtum, sozusagen als Tempel zum Mitnehmen dient. Bereits vor der Fertigstellung hatte Gott angekündigt: Da selbst will ich den Israeliten begegnen, und das Heiligtum wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Nicht umsonst wird die Stiftshütte in der Elberfelder Bibelübersetzung als Zelt der Begegnung bezeichnet. Denn dort will Gott den Israeliten mitteilen, auf welche Weise sie zu ihm kommen können und wie sie ihr Leben gestalten sollen. Wie eben schon gesagt, beginnt das dritte Buch Mose mit den Worten: Und der Herr rief Mose. Das erinnert mich an die wörtliche Übersetzung des griechischen Begriffs für die christliche Gemeinde. Das Neue Testament wurde ja ursprünglich in Griechisch verfasst, und die christliche Gemeinde wird dort Ekklesia genannt, die Herausgerufene. Das heißt, auch wir gehören zu denen, die herausgerufen sind. Zur Zeit des Mose sprach Gott aus der Stiftshütte und forderte sein Volk auf, zu ihm zu kommen. Heute lädt uns Jesus Christus zu sich ein. Er ruft uns aus der großen Menschenmenge heraus zu sich. Meine Schafe hören meine Stimme, heißt es im Johannesevangelium. Beim Lesen des dritten Buches Mose werden wir immer wieder auf solche Parallelen stoßen zwischen der jüdischen Gemeinde einerseits und der christlichen Gemeinde des Neuen Testaments. Vorhin habe ich das dritte Buch Mose bereits als das große Buch vom Gottesdienst bezeichnet. Es enthält Anweisungen über das Darbringen von Opfern und die Gestaltung von bestimmten Ritualen und Zeremonien. Ferner geht es um Feiertage, um Versammlungen und um rituelle Waschungen. Und es enthält gottesdienstliche Anweisungen sowie Vorschriften und Warnungen. Auch wenn uns vieles davon heute fremdartig erscheint, geht es im Kern um geistliche Wahrheiten, die die Israeliten als Volk Gottes verinnerlichen sollen. Darüber hinaus sind aber auch wir angesprochen. Paulus verweist im ersten Korintherbrief ausdrücklich auf das, was dem Volk Israel widerfahren ist, und sagt dann: Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und bereits einige Verse zuvor wird von Paulus der warnende Charakter der alttestamentlichen Geschehnisse betont. Dort schreibt er: Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Und schließlich noch ein recht positiv formulierter Vers von Paulus aus dem Römerbrief. Dort heißt es: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Nach drei Paulus-Zitaten nun zur Abwechslung ein längeres Zitat aus dem ersten Petrusbrief. Petrus verweist auf die prophetischen Aussagen des Alten Testaments, deren Bedeutung sich im Grunde erst jetzt denen erschließt, die unter dem Evangelium Christi leben. Petrus schreibt: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbar geworden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist. So der Apostel Petrus. Und schließlich möchte ich noch einen Vers aus dem Hebräerbrief zitieren, der darauf hinweist, in was für einer bevorzugten Situation sich Christen, heilsgeschichtlich gesehen, befinden. Im Hebräerbrief heißt es im Blick auf die Menschen des Alten Testaments: Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Interessant finde ich, wie William Tyndale seinen Zeitgenossen das dritte Buch Mose schmackhaft machen wollte. Tyndale war Engländer, studierte eine Zeit lang in Deutschland und übersetzte Anfang des 16. Jahrhunderts die Bibel in ein gut verständliches Englisch. In seiner Einführung zum dritten Buch Mose schrieb er: Wenngleich Opfer und Rituale keine Grundlage und kein Fundament darstellen, auf dem man bauen kann, so können wir dennoch, wenn wir Christus und seine Geheimnisse gefunden haben, uns Bilder entleihen. Das heißt, Gleichnisse, Ähnlichkeiten und Beispiele, die uns dabei helfen, dass wir Christus und die Geheimnisse Gottes, die in Christus verborgen sind, bis ins Innerste verstehen können. Für uns heute ist die Feier eines Gottesdienstes nicht mehr an bestimmte Orte und Rituale gebunden. Das Volk Israel dagegen hatte bestimmte Zeremonien und Kulthandlungen zu befolgen. Jesus allerdings sah bereits voraus, dass sich daran etwas ändern würde. Im 4. Kapitel des Johannesevangeliums wird berichtet, dass er zu einer Samariterin am Jakobsbrunnen sagte: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So sagte Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen. Angesichts dieser Aussage stellt sich natürlich schon die Frage, ob die ganzen gottesdienstlichen Ordnungen und Opfervorschriften aus dem dritten Buch Mose nicht doch ein Modell von gestern sind, das wir getrost zu den Akten legen können. Dazu kommt von mir ein entschiedenes Nein. Wahrscheinlich haben Sie auch gar nichts anderes erwartet. Aber ich meine, dafür gibt es auch zwei gute Gründe. Zwar geht es im dritten Buch Mose vordergründig um gottesdienstliche Ordnungen und Opfervorschriften, aber die eigentlichen Themen sind erstens die Heiligung und zweitens, wie ein Mensch ein geheiligtes Leben führen kann. Und diese Themen sind nicht von gestern, sondern sind auch für Christen von Belang. Hier zunächst ein paar Gedanken zum ersten Punkt, Heiligung. Im Grunde wollte das dritte Buch Mose den Israeliten zeigen, dass der Weg zu Gott über ein Opfer führt. Ein solches Opfer sollte als Sühne für begangenes Unrecht dargebracht werden und der Versöhnung dienen. Gleich dutzendfach kommen Begriffe wie Sühne oder Versöhnung vor. Doch zugleich wird deutlich, das Blut von Stieren und Ziegenböcken kann die Sünde nicht wirklich wegnehmen, sondern die Sünde nur zudecken. Das änderte sich erst, als Jesus Christus kam, um alle Sünden wegzunehmen. Hierauf bezieht sich Paulus, wenn er im Römerbrief Kapitel 3 Folgendes schreibt. Den, gemeint ist Jesus Christus, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Die Sünden, von denen es hier heißt, dass sie früher begangen wurden, das sind die Sünden aus der Zeit des alten Bundes. Sehen Sie, Gott hat niemals das Blut von Stieren und Ziegenböcken als endgültige Bezahlung für die Sünde akzeptiert. Aber er verlangte, dass dieses Blut vergossen wurde. Es war eine Sühne, um die Sünden zu bedecken, bis Christus kam. Mit anderen Worten, im alten Bund rettete Gott sozusagen auf Kredit. Erst als Jesus Christus kam, hat er für alle die Sünde bezahlt. Und dies gilt für alle Zeiten, rückwirkend für die Vergangenheit, aber auch für die Gegenwart und für die Zukunft. Ein Schlüsselvers, der diesen Sachverhalt illustriert, steht im dritten Mosebuch Kapitel 17. Dort heißt es in Vers 11, »Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.« Heiligung ist das eine Hauptthema des dritten Mosebuches. Als zweites habe ich genannt, wie ein Mensch ein geheiligtes Leben führen kann. Es geht also um die praktische Umsetzung des Heiligseins. Der Begriff heilig kommt im dritten Buch Mose sehr häufig vor, und in Kapitel 20 nennt Gott eine Begründung dafür, warum er sich ein Volk aus geheiligten Menschen wünscht. Dort heißt es, »Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich der Herr bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret.« Gott hat seinem Volk strenge Gesetze gegeben, die alle Bereiche des täglichen Lebens umfassten, angefangen von der Ernährung bis hin zum gesellschaftlichen Zusammenleben. Auch wenn diese Gesetze von Christen größtenteils nicht mehr eingehalten werden müssen, so haben doch viele dieser Gesetze eine geistliche Bedeutung, beziehungsweise eine geistliche Begründung, die es sich anzuschauen lohnt. Die Schreiber der neutestamentlichen Briefe tun dies überraschend häufig. So geht es zum Beispiel im 9. Kapitel des Hebräerbriefes darum, wie Menschen Zugang zu Gott bekommen können. Und dann wird verglichen, auf welche Weise Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat und wie es zur Zeit des Alten Testaments gewesen ist. Da heißt es sinngemäß, Jesus musste sich nur ein einziges Mal opfern. Dagegen musste der Hohepriester jedes Jahr aufs Neue ins Allerheiligste gehen, um Gott das Blut eines Tieres zu opfern. Wenn es jetzt noch so wäre, wie oft hätte Jesus dann schon seit Beginn der Welt leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden wegzunehmen. Nun könnte sich manch einer die Frage stellen, wenn Jesus durch seinen Opfertod auch meine Sünden wegnimmt, warum soll ich mir dann überhaupt noch die Mühe geben, ein geheiligtes Leben zu führen? Ich möchte diese Frage ganz bewusst sehr schlicht beantworten. Aus Dankbarkeit. Wer erlebt hat, dass Gott ihn oder sie aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat, wird normalerweise nicht mürrisch danach fragen, was muss ich jetzt dafür tun, sondern wird voller Dankbarkeit Gott dienen und ihm Freude bereiten. Im Hebräerbrief Kapitel 13 heißt es dazu: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Vielen Christen erscheint das dritte Buch Mose als eher langweilig. Meiner Erfahrung nach wird es wenig gelesen und man hört auch nur selten eine Predigt darüber. Vielleicht würde sich daran etwas ändern, wenn man den Inhalt dieses Buches mehr im Licht des Neuen Testaments betrachten würde. So ist im dritten Buch Mose von 5 verschiedenen Opfern die Rede, die alle einem ganz bestimmten Zweck dienten. Ich sehe darin ganz gewisse Hinweise auf Jesus Christus, auf seinen Auftrag und seinen Tod. Die Art und Weise, wie die Priester ihr Amt ausführten, erinnert Christen daran, was es bedeutet, vor Gott ein geheiligtes Leben zu führen. Die Speisevorschriften, die Gott den Israeliten gab, dienten auch zum Schutz ihrer Gesundheit. Die Aufmerksamkeit, die den Müttern in Israel geschenkt wurde, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Gott die Würde der Frau nimmt. Und ein langer Abschnitt im dritten Buch Mose über den Aussatz erinnert an die Macht der Sünde, die einen Menschen verunreinigt. Es gibt noch viele weitere Bezugspunkte, auf die ich im Einzelnen dann zu sprechen komme, wenn ich auf die jeweiligen Bibeltexte eingehe. Soweit eine kurze Einführung in das dritte Buch Mose. Es beginnt mit einem Kapitel, das ausschließlich dem Darbringen des Brandopfers gewidmet ist. In den Versen 1 und 2 wird berichtet: Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen. Das Brandopfer ist die älteste Form des Opfers, die in der Bibel erwähnt wird. Ob Abel, Noah oder Abraham, sie alle brachten Brandopfer dar. Seit es die Stiftshütte gibt, wird ein geschlachtetes Tier auf einem Altar im Vorhof der Stiftshütte als Brandopfer dargebracht. Im dritten Buch Mose wird es als erstes genannt, weil es als das wichtigste der 5 verschiedenen Opfer gilt. In der Bibel wird das Brandopfer als Symbol für den Opfertod Jesu Christi angesehen. Denn Jesus starb am Kreuz stellvertretend für die Menschen. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 5: Folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Die Erwähnung des lieblichen Geruchs ist eindeutig ein Hinweis darauf, dass Paulus hier auf das alttestamentliche Brandopfer anspielt. Bleiben wir noch einen Moment bei den ersten beiden Versen aus Kapitel 1, die ja im Grunde erstmal nur von den Rahmenbedingungen für ein Brandopfer handeln. In Vers 1 heißt es hier: Gott redete mit Mose aus der Stiftshütte. Das war für Mose und die übrigen Israeliten etwas ganz Neues. Gott sprach nicht mehr vom Gipfel des Berges Sinai unter Blitz und Donner, wie es bei der Übergabe der 10 Gebote geschah, sondern Gottes Ruf erschallte zur Versöhnung aus der Stiftshütte heraus. und die wiederum befand sich nicht irgendwo an einem abgelegenen oder herausgehobenen Ort, sondern dort, wo die Israeliten lebten. Und noch etwas Besonderes. Gott sprach, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will. Das heißt, auch wenn Gott hier mit Mose sprach, so waren doch alle Israeliten angesprochen. Sein Ruf galt allen, die seine Stimme hören wollten. Auch heute sind die Menschen aufgerufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Jesus ist derjenige, der ruft. Aber nicht jeder, der diesen Ruf hört, folgt diesem Ruf auch. Vorhin erwähnte ich bereits die christliche Gemeinde, die im griechischen Text des Neuen Testaments Ekklesia, die Herausgerufene, genannt wird. Die einzelnen Christen, die dazu gehören, haben nicht nur den Ruf Jesu zur Versöhnung gehört, sondern haben sich eben auch herausrufen lassen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, und ich bitte Sie jetzt vor allem auf die zweite Hälfte des Verses zu achten, er schreibt, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. So, und jetzt kommt der Teil, auf den es mir ankommt. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Berufen, das sind diejenigen, die gerufen wurden und die diesem Ruf gefolgt sind. Zusammenfassend kann man also sagen, Gott hat die Israeliten dazu aufgerufen, ihn zur Versöhnung ein Brandopfer darzubringen. Er hat sie eingeladen, ja, hat um sie geworben, aber er hat sie nicht gezwungen. Genauso wenig zwingt er Menschen, die Versöhnung durch Jesus Christus anzunehmen, der ein für allemal am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das Brandopfer, wie es von den Israeliten dargebracht werden sollte, mit welcher inneren Einstellung und was Christen daraus für Schlussfolgerungen ziehen können, das ist unser Thema in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder einzuschalten.